Deutschlandfunk. 3, 2, 1.
Juli 2025. Die Band Coldplay spielt in einem Stadion in der Nähe von Boston. Die sogenannte Kisscam schwenkt ins Publikum und zeigt auf dem Riesenmonitor ein Paar. Der Mann hat seine Arme um die Frau gelegt. Aber als sie bemerken, dass sie auf dem Bildschirm zu sehen sind, schlägt sie die Hände vors Gesicht, er geht in die Hocke und duckt sich hinter die Balustrade.
Oh, look at these two. All right, come on, you're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy.
Coldplay-Sänger Chris Martin macht einen flotten Spruch. Er ahnt in diesem Moment wahrscheinlich noch nicht, dass er den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Das Paar hat eine Affäre. Wenig später wird die halbe Welt darüber sprechen. Die, die da eng umschlungen standen, das waren der CEO des Tech-Unternehmens Astronomer und die Personalchefin des Unternehmens. Und sie haben beide jeweils andere Partner. Das Video geht viral. Wenig später verlassen die beiden das Unternehmen. Ganz schön heftig eigentlich. Der CEO und die Personalchefin sind zwar von sich ausgegangen, aber wenn sie das nicht getan hätten, hätte das Unternehmen sie vermutlich herauskomplimentiert. Besonders in den USA sind die Regeln ganz schön streng bei Beziehungen am Arbeitsplatz. Warum eigentlich? Viele Paare lernen sich am Arbeitsplatz kennen. Es ist ziemlich normal, dass Menschen einander dort näher kommen, vielleicht flirten, sich verlieben. Wann kommt da Machtmissbrauch ins Spiel? Und was hat das mit typischen Männer- und Frauenbildern zu tun? Sind wir da auch so streng wie die Amerikaner? Und falls nicht, warum nicht? Wir nehmen uns in diesem Podcast die großen Wirtschaftsfragen unserer Zeit vor. Uns kommt ja oft alles, was wir erleben, super neu vor. Ist es aber nicht. Es war alles schon mal da. Nur vielleicht anders. Wer die Zukunft verstehen will, muss die Vergangenheit kennen.
Deutschlandfunk. Crashkurs. Wirtschaft trifft Geschichte.
Mit Sandra Pfister, das bin ich. Die Geschichte von Beziehungen am Arbeitsplatz ist auch die Geschichte von Frauen, die dort auftauchen, wo Männer längst waren. Im letzten Jahrhundert hat sich viel daran verändert, wer arbeitet und wie. Ganz am Anfang des 20. Jahrhunderts war der typische Arbeitsplatz noch in der Landwirtschaft oder in der Fabrik. Dorothea Schmidt war früher Professorin für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.
Die Angestellten waren vor dem Ersten Weltkrieg noch eine ganz kleine Gruppe in einer Fabrik, haben die meisten in der Fabrikhalle an den Maschinen, an den Werkzeugen gearbeitet und in den Büros waren die wenigsten. Und das ändert sich in den 20er Jahren. Da wird die Arbeit in den Büros immer wichtiger und das war vor allem für die Frauen wichtig.
Für Frauen entstehen damals ganz neue Berufe.
Die Kontoristin, die Schreibkraft an der Schreibmaschine, die Buchhalterin, die Sekretärin. Das, was nach dem Zweiten Weltkrieg alles noch sehr viel wichtiger werden würde.
Allerdings ist der Arbeitsmarkt lange Zeit ziemlich aufgeteilt. Frauen arbeiten häufig in diesen, ja eben genannten, typischen Frauenberufen.
Es gab relativ wenige Bereiche, wo Männer und Frauen nebeneinander gearbeitet haben und innerhalb der Industrie meistens in verschiedenen Arbeitssälen, in verschiedenen Werkstätten, bei verschiedenen Tätigkeiten.
Zum Beispiel in der Elektroindustrie bei Siemens. Wenn Männer und Frauen sich da begegnen, dann in der Kantine oder vor dem Werkstor. Dazu kommt, wenn sie in dem gleichen Beruf arbeiten, dann sind die Männer oft höher gestellt, sagt Dorothea Schmidt.
Da haben Männer ganz überwiegend gelernte Tätigkeit ausgeführt, Mechaniker zum Beispiel. Und Frauen haben ungelernte Tätigkeit ausgeführt, haben Teile zusammengesetzt.
Das liegt am unterschiedlichen Grad der Bildung und an den gesellschaftlichen Rollen, die Männern und Frauen zugeschrieben werden. Oft werden Frauen vor allem als Hausfrauen gesehen.
Allein in Nordrhein-Westfalen gibt es fast 4 Millionen Hausfrauen. Davon haben rund 3 Millionen keinen anderen Beruf als nur diesen, Hausfrau zu sein. Beruf? Zwar läuft und schleppt und hebt sie so viel, dass der Kraftaufwand der Durchschnittshausfrau dem eines Metallarbeiters entspricht. Aber im Ganzen ist es doch eher eine angenehme Beschäftigung und keine ernsthafte Tätigkeit, geschweige denn ein Beruf.
Durch diese Aufteilung von Jobs nach Geschlechterrollen entstehen auch ganz direkte Abhängigkeiten. Und die werden manchmal ausgenutzt. So ist das zum Beispiel in der Bekleidungsindustrie.
Das Bekleidungsgewerbe sah so aus, dass es Konfektionäre gab. Das waren Firmen, die waren überwiegend am Hausvogteiplatz. Man sieht es auf alten Fotos noch an den großen Firmenschildern.
Der Hausvogteiplatz in Berlin-Mitte ist Anfang des Jahrhunderts das Zentrum der Berliner Mode- und Bekleidungsbranche.
Diese Konfektionäre haben kleine Werkstätten oder Heimarbeiter, Heimarbeiterinnen beauftragt mit bestimmten Näharbeiten. Und die sind dann einmal am Tag erschienen und haben das dort abgeliefert. Und die Konfektionäre haben das weiterverkauft. Insofern waren die Werkstätten, das waren kleine Selbstständige, waren abhängig davon, ob sie gute oder schlechte oder gar keine Aufträge bekommen vom Konfektionär.
Die Näherinnen sind also komplett abhängig davon, dass der Konfektionär ihnen die Arbeit abnimmt. Das erhöht das Risiko für Übergriffe, auch sexueller Natur. Und dass es die gab, weiß man aus Aufzeichnungen von zeitgenössischen Beobachterinnen und Beobachtern.
Ja, dass diese Situation der Abhängigkeit von manchen ausgenützt wurde, also von den Meistern bei der Einstellung und Entlassung von Arbeiterinnen oder bei den Konfektionären bei der Vergabe von Aufträgen.
Wenn es zu Übergriffen kommt, sagt Schmidt, dann sei es für diese Zeit typisch, das eher totzuschweigen. Wenn doch, dann ist es historisch eher üblich, die Schuld bei den Frauen zu suchen. Und dann gibt es noch einen sehr typischen Frauenberuf, der seit den 20er Jahren, aber auch bis nach dem Zweiten Weltkrieg die Fantasie beflügelt. Hier kann man auch sehen, dass Romantik und Sexualisierung teilweise nicht so weit auseinander liegen.
Die Sekretärin. Ein weibliches Wesen, das am häufigsten im Büro vorkommt.
So beschreibt der Bayerische Rundfunk 1963 das Berufsbild der Sekretärin. Bei Frauen in diesem Beruf ist nicht nur die fachliche Kompetenz wichtig und wie schnell und korrekt sie auf der Schreibmaschine tippen können.
Natürlich muss sich die perfekte Sekretärin auch bei Tisch benehmen können. Aber einen gepflegten Eindruck zu hinterlassen, das versuchen alle.
Und die Augenpartie. Der Puder wird verteilt, gestäubt, nur auf die Stirn, auf die Nase, auf das Kinn. Stirn, Nase und das Kinn.
Das alles macht die Sekretärin laut der Historikerin Schmidt zum Idealbild der modernen Frau. Zu einem allerdings gebrochenen Idealbild. In den 50er und 60er Jahren gibt es in Gratiszeitungen wie der Bäckerzeitung seitenweise Witze über Sekretärinnen. Die sitzen dann zum Beispiel auf dem Schoß des Chefs, während er ihr diktiert.
Das war eine normale Art von Witz, also man fand das lustig. Dahinter steckte möglicherweise eine Realität, dass es wirklich solche Fälle gab. Wie viele, wissen wir nicht.
Also, die Sekretärin wird auch zum Objekt der Begierde für viele Männer. Wie viele Beziehungen da tatsächlich entstanden sind oder inwieweit es Übergriffe gibt, das lässt sich heute nicht mehr mit Bestimmtheit sagen. Auf der anderen Seite gilt aber auch, viele Sekretärinnen hatten auch eine gewisse Macht. Ihre besondere Rolle bedeutet nicht, dass Sekretärinnen ihren Chefs immer schutzlos ausgeliefert sind.
Es ist in gewisser Weise eine gegenseitige Abhängigkeit, denn die Sekretärin bekommt auch alles mit, was das Leben des Chefs betrifft. Sie plant sein Leben, seine Termine, seine Kontakte. Und das kann dann durchaus auch trotz dieser Hierarchie, die formal da ist, diesen Abstand etwas verkleinern oder aufweichen.
Generell kann man aber sagen, Übergriffe werden umso wahrscheinlicher, je ungleicher die Macht verteilt ist. Die Näherinnen, von denen wir vorhin gesprochen haben, Anfang des 20. Jahrhunderts war das, Die können sich kaum wehren, wenn ihnen Unrecht geschieht. Denn sie sind ja darauf angewiesen, dass ihnen jemand ihre genähte Ware abkauft. Die Sekretärinnen sind zwar sexistischen Witzen und Klischees ausgesetzt, ihre Chefs sind aber auch auf sie angewiesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gleichen sich Männer- und Frauenberufe nach und nach immer mehr aneinander an. Auch weil die Frauenbewegung mehr Rechte erkämpft. Deshalb stellt sich mehr und mehr die Frage, lieber am Arbeitsplatz, ist das gut oder schlecht? Tolerabel oder ein No-Go? Dass diese Frage in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, sieht man auch daran, dass der Sender Freies Berlin, heute der RBB, 1974 eine Dokumentation darüber dreht.
Hinter diesen Fassaden wachsen nicht nur kollegiale Bindungen. Sicher, man sollte niemals und schon gar nicht im eigenen Nest, sagt man, aber es geschieht eben doch. Millionen haben Werktag für Werktag denselben Weg, sie haben dieselbe Arbeitsstätte, dieselben Interessen. Und das verbindet. In jeder fünften Ehe haben sich heutzutage die Partner am Arbeitsplatz kennengelernt.
Das war Mitte der 70er. Da wurde das offenbar schon normaler. Aber direkt nach dem Krieg haben Arbeitgeber das nicht so gerne gesehen, dass sich Liebesbeziehungen am Arbeitsplatz entwickeln. Die Posten in der Verwaltung, die waren damals so begehrt, dass viele Sorge hatten, dass ein Mann seiner Partnerin einen guten Job zuschieben könnte. Aber offenbar sieht man das im Laufe der 60er, 70er Jahre lockerer. Im SFB-Bericht kommt eine Frau Leisner vor. Sie hat ihren Mann im Betrieb kennengelernt und erinnert sich.
Ja, das war ganz komisch. Eines Tages, da kam eben ein neuer Reparateur hinzu. Wie das so ist, wenn ein neuer Reparateur hinzukommt, dann wird auch darüber gehänselt und gestichelt, die Kollegen miteinander. Und wir haben auch unseren Spaß gemacht. Gott, was ist denn das für einer? Ja.
Aus Spaß wird ernst. Einige Monate später heiraten die beiden. Aber ob das okay ist, eine Beziehung am Arbeitsplatz, darüber waren sich die Menschen in Berlin, die die Reporter vom RBB befragt haben, gar nicht einig.
Stören solche persönlichen Bindungen die nüchterne Welt der Arbeit oder können sie gut gehen in einem Betrieb?
Können ja, aber ich würd's, persönlich würde es nicht tun.
Und warum nicht?
Weil man dann einfach zu viel zusammen ist. Ich meine, solange sie die Liebe zu Hause betreiben und nicht bei der Arbeit, weshalb nicht?
Wenn Harmonie ist und so weiter, dann geht alles.
Aber ich glaube, es gibt Krisen, wenn die Frau Vorgesetzte des Mannes ist.
Weiß nicht, ich habe es gehabt mit meiner Frau, also das ist nicht gut.
Der Partner ist viel aufgeschlossener, weil er einfach von der Materie etwas versteht.
Also Beziehungen, die bei der Arbeit entstehen, sind damals wie heute gar nicht so einfach zu navigieren. Aber auch in den 60ern sind sie eine Realität. Laut der SFB-Doku hat sich damals, wie gesagt, schon jedes fünfte Ehepaar auf der Arbeit kennengelernt. Heute ist der Anteil übrigens immer noch ähnlich. Aber sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, Übergriffe, Anzüglichkeiten, all das gab und gibt es eben auch immer noch. Was vorher häufiger hingenommen wurde als normal, das beginnt in den 70er Jahren immer mehr Menschen zu stören. Auch weil Gleichberechtigung insgesamt ein Thema wird. Erst 1980 verabschiedet der Bundestag ein Gesetz, nach dem Frauen und Männer gleich behandelt und auch gleich bezahlt werden müssen. In der DDR, auf der anderen Seite, machen Frauen praktisch die Hälfte der Erwerbstätigen aus. Es arbeiten also genauso viele Frauen wie Männer. Ein deutlicher Unterschied. Und eine große Gemeinsamkeit. Chefinnen gibt es wenige. Die wichtigen Posten gehen vor allem an Männer. Wo es diese Machtunterschiede gibt bei der Arbeit, da gibt es auch viel Gelegenheit für männliche Vorgesetzte, ihre Macht auszunutzen.
Susanne ist 18 und wird zur Kabelwerkerin ausgebildet. Ihr Meister nutzte die Gelegenheit an der Werkbank beim Feilen aus, um ihr wiederholt an die Brust zu fassen.
Vor allem in Jobs, die noch sehr männlich konnotiert sind, zum Beispiel im Handwerk. Wie ein Beitrag vom WDR aus dem Jahr 1988 zeigt. Die 17-jährige Silke berichtet.
Was mir genau lästig ist, ja, wenn es immer wieder passiert, ne? Wenn man andauernd am Hintern gepackt wird, ne? Und dann immer gesagt wird, ich schieb ihn dir unten rein, dann kommst du oben raus und so ein Kram. Ne? Oder ich habe sowieso den größten und ich kann dich befriedigen. Ne? Bist du damit einverstanden oder bist du dann durch unzufrieden? Sowas stört mich schon. Ne?
Die jungen Frauen haben lange nach einer Ausbildungsstelle gesucht. Sie wollen keinen Ärger machen und ihre Stelle verlieren. Sie sind auch auf eine gute Beurteilung angewiesen. Das macht es schwer, sich zu wehren, vor allem in kleinen Betrieben. Also, ziehen wir da nochmal einen Strich drunter, historisch. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts sind immer mehr Frauen berufstätig. Erst in typischen Frauenberufen und dann zunehmend gleichberechtigter mit Männern. Gleichberechtigter, denn bis heute gibt es ja immer noch sowas wie den Gender Pay Gap, also dass Frauen für gleiche Arbeit schlechter bezahlt werden als Männer. Und es ist auch so, besonders da, wo es ein Machtgefälle gibt, und das gibt es eben oft, besteht die Gefahr für sexuelle Übergriffe. Es ist keine reine Privatangelegenheit, was am Arbeitsplatz geschieht. Das wird 2017 schlagartig klar.
Those new bombshell allegations against Hollywood movie producer Harvey Weinstein.
Drei Frauen werfen Harvey Weinstein mittlerweile Vergewaltigung vor.
The New York Times reporting allegations by numerous women who say the Hollywood mogul sexually harassed them. His alleged
Inzwischen werfen ihm mehr als 100 Frauen, darunter zahlreiche Stars, vor, sie sexuell belästigt oder sogar vergewaltigt zu haben.
Im Oktober 2017 veröffentlichen der New Yorker und die New York Times Recherchen über den Filmproduzenten Harvey Weinstein. Er soll Schauspielerinnen zu sexuellen Handlungen genötigt und sie teilweise vergewaltigt haben. Und er hat sie unter Druck gesetzt, offenbar. Ohne Sex keine Rolle. Weg vom Film, weg vom Fenster. Die Schauspielerin Alyssa Milano, die selbst sexuellen Missbrauch an einem Filmset erlebt hat, postet dazu auf Twitter. Damals hieß es noch Twitter.
Vorschlag einer Freundin oder eines Freundes, wenn alle Frauen, die sexuell belästigt worden sind, Hashtag MeToo in ihren Status schreiben würden, dann könnten wir den Leuten ein Gefühl dafür vermitteln, wie groß das Problem ist.
Die Phrase MeToo gibt es schon seit 2006. Die Aktivistin Tarana Burke hat sie zuerst verwendet, um auf sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam zu machen, insbesondere gegen People of Color. 2017 benutzen tausende Frauen den Hashtag. Und ziemlich bald wird klar, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz betrifft nicht nur Schauspielerinnen.
They're the women whose names we'll never know. They are domestic workers and farm workers. They are working in factories and they work in restaurants and they're in academia and engineering and medicine and science. They're part of the world of tech and politics and business. There are athletes in the Olympics and there are soldiers in the military.
Oprah Winfrey, die US-Talkmasterin, sagt das bei der Verleihung der Golden Globes 2018. Was folgt aus dem MeToo-Skandal? Zum einen macht er vielen Betroffenen klar, es kann sich lohnen, sich zusammenzutun und den Mund aufzumachen. Denn zum anderen fangen Unternehmen an, nochmal genauer hinzuschauen bei ihren Mitarbeitenden. 2018 steigt die Zahl der CEOs, die wegen Fehlverhaltens gefeuert werden. Und wie ist es heute? Was hat sich seit MeToo verändert?
Persönlich sehe ich es als eine Art Katalysator, nicht nur gesellschaftlich sehen, sondern auch für die Unternehmen, weil das war das erste Mal, wo ich es auch jetzt persönlich wahrgenommen habe, dass die Themen wie Machtmissbrauch, Grenzüberschreitung ins Zentrum der öffentlichen Diskussion gekommen sind.
Marie Döscher ist Juristin. Sie war Staatsanwältin und untersucht heute als Beraterin Belästigungsfälle in Unternehmen. Seit MeToo habe sich im Bereich Compliance, also bei den Verhaltensregeln, die sich die Unternehmen selbst geben, viel verändert. Das gelte auch für Deutschland, sagt sie.
Also ich würde sagen, es ist ein ganz anderes Bewusstsein und eine ganz andere Sensibilität vorhanden. Vorher waren das ja oft Themen, über die man gar nicht gesprochen hat.
Mitarbeitende fühlten sich heute häufiger ermutigt oder empowered, wie es so schön im Managersprech heißt, Fehlverhalten anzusprechen. Aber jetzt mal wieder zu unserem Coldplay-Pärchen am Anfang.
Either they're having an affair or they're just very shy.
Ist deren Beziehung, mal abgesehen davon, dass sie ihre Partner betrogen haben, nicht völlig okay? Denn sie wollten das ja offenkundig beide. Naja, sagt Markus Iske. Er ist Arbeitsrechtler und berät Unternehmen in solchen Sachen. Auch hier könnte der Machtunterschied zwischen den beiden ein Problem sein. Aus Unternehmenssicht.
Also ganz konkret, wir haben gerade sogar einen Fall hier, wo ein Geschäftsführer einer Mitarbeiterin einen Bonus geben möchte Und im Nachhinein dann aufgefallen ist, naja, die haben eine Beziehung tatsächlich. Ja, und darum kümmern wir uns dann jetzt, indem wir nachprüfen, okay, ist der Bonus tatsächlich denn verdient worden oder halt nicht. Ja.
Die knallharte Strategie im Umgang mit Beziehungen im Unternehmen wäre daher, wer was miteinander anfängt, ist raus.
In den USA habe ich öfter Compliance-Regeln gesehen, dass Beziehungen am Arbeitsplatz komplett verboten waren. Punkt. Also da gab es kein Wenn und Aber, Beziehungen am Arbeitsplatz sind verboten.
Ein Grund dafür, in den USA wird einfach viel geklagt. Und das kann für Unternehmen teuer werden. So einfach oder auch so radikal geht das in Deutschland allerdings nicht.
In Deutschland gibt es da keine, wie soll ich sagen, eine Liebespolizei auf Arbeitgeberseite, die sich da um die Beziehungen der Mitarbeiter kümmert. Das funktioniert in Deutschland auch schon alleine nicht deshalb, weil das ist ja grundgesetzlich geschützt. Allgemeine Persönlichkeitsrecht, letztendlich darf ich natürlich eine Beziehung führen, mit wem ich möchte.
Und was heißt das ganz praktisch für Unternehmen?
Beziehungen sollen durch die Compliance-Regeln nicht verboten werden. Was verhindert werden soll, ist halt ein Machtmissbrauch. Ja? Das heißt, der Arbeitgeber hat sich nicht um die Beziehung selbst zu kümmern, sondern der hat sich darum zu kümmern, dass Interessenkonflikte vermieden werden und Machtmissbrauch verhindert wird.
Also, Beziehungen, ja. Nur muss verhindert werden, dass eine Person die andere unter Druck setzen kann. Und dass Partner einander Vorteile verschaffen. Und wie macht man das?
Naja, indem dann Leute versetzt werden beispielsweise. Das heißt, dass diese Hierarchieebene bzw. diese hierarchische Verbindung dann nicht mehr besteht, sodass das Thema Machtmissbrauch an der Stelle dann auch keine Rolle mehr spielt.
Also, niemals beide Partner in einer Abteilung arbeiten lassen. Schon gar nicht, wenn einer von beiden hierarchisch höher steht und dem anderen Vorteile verschaffen könnte. Iske zufolge sind manche Unternehmen seit MeToo ganz schön vorsichtig geworden, besonders was mögliche Übergriffe angeht. Manche neigen, sagt er, bei Vorwürfen dazu, sehr schnell Konsequenzen zu ziehen.
Da muss man dann als Berater ein bisschen auf die Bremse drücken und sagen, hört zu Leute, ihr habt recht, wir müssen das ernst nehmen, wir müssen das aber erstmal aufklären, weil wir haben nicht nur eine Fürsorgepflicht der Person gegenüber, die hier einen Missbrauchsfall gemeldet hat, sondern wir haben auch eine Fürsorgepflicht, die Person erstmal fair zu behandeln, die hier beschuldigt ist.
Die Beraterin Marie Döscher sieht das etwas anders.
Nach der Beobachtung, die ich aus meiner beruflichen Perspektive machen kann, hat es ja eher länger gedauert, bis sich die Unternehmen dieser Thematik angenommen haben und da auch überhaupt angemessen reagieren, also ganz gerade auch in der Aufarbeitung. Was man sehen kann, sind dann manchmal so punktuelle so Überkorrekturen.
Beide, die Juristin und der Jurist, sind sich einig, dass Menschen sich bei der Arbeit näher kommen, manche sogar sehr nah, ist total normal.
Wir alle verbringen sehr viel Zeit am Arbeitsplatz, deswegen ist das ganz normal, dass sich da Menschen kennenlernen und auch Paare zusammenfinden. Ich glaube, Transparenz ist wichtig und dass nicht der Anschein entstehen könnte, dass Interessenkonflikte entstehen.
Nochmal zurück zu dem Clip vom Coldplay-Konzert. Für den CEO und die Personalchefin gab es leider kein Happy End. Sie mussten das Unternehmen verlassen. Für das Tech-Unternehmen selber ist es am Ende gar nicht so schlecht gelaufen, denn Astronomer, so heißt das Unternehmen, das kannten vorher nur Insider. Das hat jetzt die ganze Aufmerksamkeit klug genutzt, indem es die Affäre offensiv thematisiert hat. Und zwar in einer Marketingkampagne mit der Schauspielerin Gwyneth Paltrow. Generell gilt, Beziehungen am Arbeitsplatz sind mit Vorsicht zu genießen. Und Folgendes gilt für die Fabrik, fürs Büro und für das Hollywood-Casting. Gleichberechtigte Beziehungen gibt es vor allem, wenn beide Partner auf der gleichen Hierarchieebene stehen. Wenn Männer oder auch Frauen ihre Macht am Arbeitsplatz missbrauchen, um anderen Beziehungen oder Sex aufzuzwingen, empfiehlt die Historikerin Dorothea Schmidt.
Gegen solche Missstände sollen sich Frauen und in anderen Fällen auch Männer zusammentun. Was sonst? Allein machen sie dich ein.
Das haben wir bei MeToo gesehen. Erst als sich Schauspielerinnen zusammengetan haben, hat sich etwas geändert. Wer die Zukunft verstehen will, muss die Vergangenheit kennen. Das war Crashkurs – Wirtschaft trifft Geschichte. Autorin dieser Folge war Columba Krieg. Mitgearbeitet hat Benjamin Hammer. Producer war Andy Fulford. Und ich bin Sandra Pfister. Tschüss.